Moin Internet. Ihr hört und seht Folge 174 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Wir haben mal wieder ein volles Programm heute. Mhm. 4 Spiele, 2 lecker Levels. Wir sind, naja, okay, anders gesagt. Du hattest heute einen Low-Energy-Tag, was okay ist, ja. Das hat man manchmal. Ich hatte heute einen sehr produktiven Tag und bin immer noch ein bisschen erholt vom Urlaub. Das heißt, wir werden uns, glaube ich, so gut ergänzen und unsere Energy-Levels werden sich einfach so gut zusammenführen lassen.
Das meinst ist einfach du, dass sich das so ausgleicht?
Ich glaube schon. Also, böse Zungen würden sagen, dadurch wird der Podcast mit, weil der Energy-Level auch nur mit ist, ne? Aber ich würde sagen, ausgeglichen.
Also ich finde, erstens ist unser Podcast dadurch, dass das Energy Level nicht so heiß, umso besser. Aha. To be fair, hat es mich ein bisschen gestresst, wenn ich heute, ich habe ja so peripher mitbekommen, dass du fleißig warst. Aha. So, wenn da so eine Nachricht aufgepoppt ist, dachte ich so, Mann, ich wünschte, ich könnte es jetzt auch. Das hat Stress bei mir verursacht. Ah gut, ist ja nicht dein Problem, ist meins.
Das stimmt, aber dafür können wir jetzt ganz entspannt in unsere Spiele reinsliden. Möchtest du vielleicht direkt mal anfangen mit einem deiner Games?
Ja, ich fange mit Tower Wizard an. Mhm. Was ich mir für schlanke 2,99 geklickt habe. Mhm. Ich glaube, man kann es auch im Browser spielen über itch.io. Ich habe es nur über Steam gekauft, weil da habe ich es gesehen. Das ist letzten Monat rausgekommen im Juni von Barry Bob. Und Tower Wizard ist ein Klicker Ressourcenmanagement-Spiel, würde ich sagen. Man startet als richtig süßer kleiner Zauberer, der so eine Zipfelmütze hat und einen kleinen Stab und der hat zwei Sprites, so eine Animation quasi. Der kann seinen Stab hoch und runter machen. Das ist so süß. Und der will halt seinen Zaubererturm, den Tower, restaurieren. Aha. Und eine kosmische Kraft erklärt ihm, wie das geht. Du klickst einfach auf den Orb, der am laufenden Band ja so eine Währung produziert. Aha. Und dann kannst du dir von dieser Währung aber so kleine Cloudlinge kaufen, die dann für dich am Orb diese Währung produzieren. Aha. Die kannst du aufleveln, dass sie mehr schaffen, du kannst mehr von ihnen erstellen. Und irgendwann kannst du halt den Turm auf die nächste Stufe bringen. Da gibt es dann eine Bibliothek, so eine Akademie quasi. Nee, eine Akademie ist nochmal, das ist nochmal was anderes. Es ist mehr so eine Bibliothek quasi, wo du eine zweite Währung bekommen kannst. Gleiches Prinzip, du kannst dir so Tomes erschaffen, die für dich herstellen. Dann kannst du dir einen kleinen Wald bauen und Druiden erschaffen, die dir das Holz aus diesem Wald liefern.
Mhm. Dritte Währung.
Und mit diesem Holz, dritte Währung. Und mit diesem Holz kannst du dann aber Totems bauen, womit du diese drei Währungen quasi noch schneller produzieren kannst. Aha. So, dann irgendwann hast du zwei dieser Währungen, also genug von zwei dieser Währungen, dass du den Turm auf die dritte Stufe bringen kannst. Und das passiert noch ein paar Mal. Und mit jeder neuen Stufe kommen neue Gebäudeteile dazu, die alle ihre eigene Währung haben. Du hast zum Beispiel dann irgendwann diese Akademie. Da kannst du ja so quasi Intelligenzpunkte auch irgendwie verteilen, dass die unterschiedlichen Stationen schneller produzieren. Dann hast du aber auch irgendwann so ein Alchemiezirkel, wo du Gold mit produzieren kannst. Von dem Gold kannst du dir bei dem Alchemiezirkel so Steine holen und aus den Steinen dann wieder neue Steine machen, wenn du genug hast. Und auch damit kannst du eigentlich nur die Produktivität von unterschiedlichen Stationen erhöhen. Du hast dann aber auch, und das finde ich besonders gut, einen Drachen, den du aufleveln kannst. der dir entweder Boni auf unterschiedliche Stationen liefert oder dir im Kampf hilft. Dazu komme ich gleich. Was auch noch gut ist, ist, dass du so eine, du kannst quasi ein Außenministerium für deinen kleinen Zaubererturm bauen. Aha. Da kannst du dann halt auch kleine, so kleine Mini-Zauberer hinschicken, die dann eine, noch eine Währung für dich sammeln, mit der du dann auf so einer fiktiven Karte Beziehungen zu den Nachbarländern aufbauen kannst, die dir natürlich wieder Boni für die anderen Stationen geben. Wenn man dann aber ganz oben ist, sagt diese kosmische Kraft, die einem am Anfang geholfen hat, so okay, well done, bis hierhin und nicht weiter. Und der Zauberer denkt sich so, nö, ich mach weiter. Dann sagt die kosmische Kraft, okay, dann ist hier jetzt eine fette Wand an so eine Mauer, die dir den Weg zum Himmel versperrt.
Aha.
Da kommt der Drache ins Spiel. Und die letzte Station, die man freischaltet, wo man Ifrit, Gorgonen, ach, und noch solche, ne, so Fantasy-Kreaturen sich kaufen kann, die alle unterschiedliche Kräfte haben. Eine dieser Kreaturen kann einen Schwäche-Debuff auf die Mauer wirken. Und diese Ifrits, die wirken halt besonders gut mit dem Drachen. Je stärker der Drache, desto stärker auch diese Ifrits. Dann kannst du irgendwann, wenn du dieses Gold hast aus diesem Alchemiezirkel, das funktioniert gut mit den Gorgonen. Aber der Clou bei diesem Spiel ist, du musst resetten. Du brauchst quasi so übergeordnete Boni, wie ein Roguelite das halt hat. Und irgendwann ist der Fortschritt so langsam, noch bevor man die Mauer erreicht, noch bevor man den Turm überhaupt wirklich ausbauen kann, erreicht man auf der ersten Stufe den Punkt, wo es einfach keinen Spaß mehr macht. Und dann musst du diesen Run beenden. Und das ist, finde ich, manchmal so ein bisschen schmerzhaft, weil du verlierst ja nicht. Du musst dich aktiv dafür entscheiden, diesen Run zu beenden, auch wenn er eigentlich voll gut lief. Aber er hat so ein natürliches Ende erreicht. Dann kommst du, je nachdem wie gut du so warst, wie weit du gekommen bist, erhältst du natürlich noch eine extra Währung, mit der du dann zwischen den Runs dir so Boni freischalten kannst. Mhm. Entweder, dass die Ifrits machen irgendwie noch so einen Feuerglutschaden auf die Wand oder alle möglichen Sachen. Und je nach Level, es gibt dann 5 Stufen, bekommst du halt ein paar Fähigkeiten automatisch dazu und ein paar kannst du dir aussuchen und musst halt zwischen unterschiedlichen wählen. Dann startest du den neuen Run. Am Anfang ist dann alles super schnell und dann bist du ganz schnell wieder da, wo du aufgehört hast, kommst dann halt aber weiter. Und das macht man dann so ein paar Runden. Und dann irgendwann hast du die Mauer besiegt und dann kommt noch eine Mauer. Und die hat dann aber, das sind auch so lächerliche Zahlen, das geht so in die Trillionen rein. Die Zahlen bedeuten einfach gar nichts mehr irgendwann.
Aha.
Und dann denkst du dir, alles, was du dir aufgebaut hast, womit du gerade diese erste Mauer niederstrecken konntest, das bringt nichts mehr. Da musst du wieder den Run beenden. Du startest aber nicht jedes Mal ganz vorne, sondern je weiter du kommst, desto mehr ist dann schon aufgebaut vom Turm. Dass es eigentlich sich nicht wie ein kompletter Neustart anfühlt. Aha. Und dann kommt noch eine dritte Mauer und dann schafft man die und dann gibt es noch so einen kleinen Dialog mit der kosmischen Kraft und so eine richtig süße Cutscene und dann war es das. Aha. Und ich habe 4 Stunden gespielt, bis ich das alles durch hatte. Und ja, ich wusste nicht, dass es ein Klickerspiel ist, als ich mir das gekauft habe. Fand ich aber gar nicht schlimm, weil ich fand es irgendwie so interessant, dass ich diese Rohstoffe, die ich habe, was ja nun sehr viele an der Zahl sind, dass ich die irgendwie priorisieren kann. Je nachdem, welche Kraft ich am Ende dann halt möchte, welche Fantasy-Kreatur ich lieber mag. Und es hat irgendwie dann doch Spaß gemacht. Und vor allem ist es extrem befriedigend, wenn du irgendwann jede Station in dem Turm auf maximales Level gebracht hast und es einfach keine Upgrades mehr gibt. Und du klickst dich so durch und denkst dir so, ach, das ist perfekt.
Der perfekte Turm.
Ja.
Ja, krass. Also das klingt Also ich muss sagen, als ich mir die...
Klingt voll scheiße irgendwie.
Nee,
aber
nee, das spielt mir richtig gut.
Spaß.
Aber ich habe mir die Screenshots angeguckt und das sah weitaus weniger komplex aus, als du jetzt erzählt hast. So, ne? Also da scheint schon richtig viel drin zu stecken. Das ist schon krass. So, dass man das dann auch für 2,99 € feil bietet. So.
Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe da jetzt 4 Stunden für gebraucht und hatte es dann durch. Ich würde es nicht nochmal spielen, glaube ich. Das ist nichts, was man dann nochmal anfasst. Aber also 50 Cent pro Stunde Spaß. Wo kriegt man das sonst?
Das stimmt. Da kannst du es nicht für selber machen, das Spiel. Für 50 Cent die Stunde. So.
Ja.
Ja. Sehr gut. Tau Wizard. Kommt auf jeden Fall auf die Liste auch bei mir. Ich mache mal die klassische Sandwich-Technik. Wir haben jetzt ein gutes Spiel gehabt. Und jetzt kommt ein Spiel, das eher weniger gut ist. Und zwar geht es um Antro. Antro ist ein 2,5D-Rhythmus-Plattformer von einem Studio aus Barcelona, Gateria oder Gateria Studio heißen die. Und es spielt in so einer klassischen postapokalyptischen Welt. Also es gab so eine große Umweltkatastrophe. Nur noch 1% der Bevölkerung hat überlebt, diese Katastrophe. Alle menschliche Aktivität ist nur noch unterirdisch. Wobei natürlich dann immer noch von der autoritären Regierung gesagt wird, ja, wenn wir uns anstrengen, können wir wieder nach oben. Aber eigentlich seid ihr auch schuld daran, dass wir hier unten sind, deswegen müsst ihr euch umso mehr anstrengen, damit wir nach oben kommen können und so. Ne? Und diese Welt ist natürlich auch, logisch. Und diese Welt ist auch in so 3 Klassen mit 3 verschiedenen Wohnbereichen und Arbeitsbereichen eingeteilt. Es gibt natürlich die Unterschicht, das sind dann die ArbeiterInnen, die in der Mine arbeiten und so. Und natürlich alles komplett schmutzig und vermüllt, diese Welt. Und die stehen dann irgendwie an für so Insektenprotein und gefilterten Urin so als Getränk, weil es gibt nichts anderes so ungefähr. Ne? Und kostet dann trotzdem Credits natürlich. Dann gibt es eben das Vergnügungsviertel, wo so ein bisschen die Mittelschicht und auch die Oberschicht dann sich so die Zeit vertreibt. Es ist sehr bunt, sehr neonlastig. Und dann gibt es noch die Oberschicht natürlich. Und da in diesen oberen Rängen ist alles sehr clean und futuristisch irgendwie, je näher man an der Oberfläche ist. Genau. Und ja, es ist wirklich so klassische Klassengesellschaft und Überwachungsstaat und zwielichtige Methoden werden zum Beispiel auch so die verstorbenen Menschen werden recycelt, die Materie, um halt dann irgendwie Energie zu generieren. So, also dass nichts verloren geht, in Anführungsstrichen, in dieser Welt. Genau, und man spielt Nietzsche. Nietzsche ist ein Kurier und nebenbei auch noch so ein bisschen Sprayer und Musikfan. Und Nietzsche ist zusammen mit seiner großen Schwester aufgewachsen. Also die beiden sind Waisenkinder und die ist aber jetzt weg. Und dann ist die Schwester ihm aber beigebracht, die Wertschätzung für Musik beigebracht sozusagen. Und natürlich ist Musik auch verboten, so zu Hause zu besitzen und abzuspielen, ist klar, ne? Und da kommt auch der Rhythmusaspekt mit rein, weil im Spiel das Spiel eben einen Soundtrack hat von bestehenden spanischen RapperInnen. Und das wird in einem Teil des Spiels wichtig. Also zuerst klar, natürlich die Aufgabe ist, man bekommt eine Meldung, dass man ein Paket abholen muss, dass das ganze Schicksal dieser Stadt, in der man sich befindet, verändern wird natürlich. Man muss dieses Paket quasi abliefern. Zuerst heißt es, muss es quasi nur bei der Rebellengruppe, den Los Discordantes, abliefern. Aber dann muss man es noch weiterbringen. Und natürlich ist dann ein großer Twist am Ende, ne, der aber relativ, geht so ist. Und genau, da geht es halt auch viel um diese Rivalität zwischen La Cupola, das ist eben das Syndikat, das mehr oder weniger für die Oberschicht die Leute da im Zaum hält und eben den Los Discordantes, diesen Rebellinnen. Genau, und spielerisch gibt es halt zwei Teile. Es gibt einmal so einen Rumlaufteil, sage ich jetzt mal, wo du so ein bisschen die Welt erkundest, also aber trotzdem immer nur Sidescrolling, also du kannst quasi nicht dich 3D bewegen, sondern nur von links nach rechts. Aber natürlich gibt es verschiedene Ebenen, also oben und unten, klar, kannst du auch irgendwie hochklettern oder irgendwo runterspringen. Und da ist dann, da kann man zum Beispiel Collectibles aufsammeln, die Welt ein bisschen erklären. Und dann gibt es immer wieder, zum Beispiel um Türen zu öffnen, gibt es so Quicktime-Events, wo du Pfeile im bestimmten Rhythmus halt drücken musst, wie sie auftauchen. Also ganz klassisch halt. Mhm. Ne? Pfeile kommen halt in so einen Bereich rein, musst du drücken und dann eine bestimmte Abfolge halt richtig abschließen. Gibt auch so ein bisschen Puzzle-Plattforming, wo du dann beispielsweise so Turbinen aktivieren musst, um dann irgendwie, damit die dich ein bisschen höher wohin katapultieren können, aber du musst halt auch so abpassen, dass du eben nicht in die Turbine reinfliegst oder in die obere Turbine reinfliegst, sondern halt quasi so die ideale Flugbahn hast. Oder es gibt auch so ein Segment, wo du, da hast du quasi im Hintergrund sich so drehende Propeller, Turbinen so ganz langsam und durch diesen Kanal kommt da aber so, ja, giftige oder einfach heiße Winde und du musst dich halt dann sozusagen deine Sprünge und so timen, dass du immer hinter diesen Turbinenblättern bist. So. Also, genau. Und währenddessen kommt von unten auch wieder Turbinenluft, dass sich die irgendwie so hochschleudert. Also musst du so ein bisschen koordinieren. Das ist ein bisschen der Puzzle-Platforming-Anteil. Und dann gibt's eben noch die Musikteile, wo dann einfach wirklich ein Song durchläuft. Und da musst du dann eben laufen, springen, sliden und auch mit so einer Holzlatte Gegner verkloppen, halt im Beat. Mehr oder weniger. Mhm. Also läufst von links nach rechts. Und da auch schon irgendwie das erste Problem, dass es teilweise nicht on-beat ist. Oder also zumindest halt nicht auf dem Hauptbeat, sondern vielleicht auf dem Off-Beat. Aber das wird auch irgendwie nicht so. Also wird in den späteren Levels, wo das ist, halt dadurch auch schwieriger, weil du natürlich dann irgendwie so ein bisschen einen anderen Rhythmus finden musst, wenn das nicht so ganz auf die Musik passt, was ja irgendwie dann eigentlich kontraproduktiv ist. Aber im Großen und Ganzen schon ganz gut umgesetzt und auch diese Rhythm-Platformer-Geschichte finde ich persönlich immer ganz, ganz cool. Was halt wirklich schlecht ist leider, ist das Writing. So, die Texte und auch die Synchro. Also es gibt so ein paar Charaktere, die dir immer so Sachen erzählen, die halt synchronisiert sind. Und das ist halt wirklich, also ja, es ist nicht die Muttersprache der Devs, so. Auch die in den Credits, die Danksagung und so, die sind halt auf Spanisch oder Katalanisch besser gesagt, also nicht auf Englisch. Aber ich weiß nicht, also manche SprecherInnen, die da eingekauft haben, die hätten wahrscheinlich besser da machen können, so, weil es halt wirklich richtig grottig ist teilweise. Zum Beispiel ein Sprecher spricht doch die ganze Zeit eine von den Gruppierungen im Spiel falsch aus. So, wo ich denke so, wie wurde der gebrieft, so ungefähr? Oder hat er einfach so gesagt, ja, hier sind deine Zeilen, machen, wie du meinst, so ungefähr. Fand ich halt so ein bisschen komisch, gerade bei einem Spiel, das so viel auf Audio setzt, dass man irgendwie dann bei den Sprechern dann halt, ja, so eine maue Leistung bekommt, sag ich mal. Die Story ist auch ein bisschen Schema F tatsächlich. Halt so dieses Aufbegehren von einer unteren Klasse gegen die Oberschicht und dann irgendwie so ein Twist, der dann irgendwie den unscheinbaren Charakter zum Helden macht, so ungefähr. Was ich aber ganz spannend fand, ich weiß nicht, wie das mit eingeflossen ist, ist halt natürlich, dass es ja in Katalonien eine lange Geschichte gibt von Unabhängigkeitsbestrebungen, wo es ja dann auch zu einer versuchten Sezession gekommen ist und dann Verhaftungen von dem Sezessionsführer und so. Vor der Hinsicht ist es, glaube ich, auch ganz spannend. Also ich glaube nicht, dass das, also es wirkt zumindest nicht so, ob es jetzt irgendwie bewusst sich darauf bezogen wird in dem Spiel, aber es schwingt natürlich sicherlich mit. Einfach so dieses Ausbrechen aus so einer Norm und so ein bisschen dieser Kampf gegen Autoritäten, so gegen so eine Fremdbestimmung ist natürlich damit drin und das, vielleicht hat es einfach unterbewusst so seine Spuren hinterlassen. So, also ich weiß nicht, ob die sich jetzt so als Katalaninnen oder eben als Spanierinnen verstehen. So, aber genau, also das Team jetzt. Genau, also es ist halt ein bisschen schade, weil ich finde halt auch, die Welt im Hintergrund, also es passiert sehr viel im Hintergrund in diesem Spiel. So, das ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail schon umgesetzt, aber so in der Ausführung ist es alles so ein bisschen unrund, wenn es an die Spielelemente geht, eben weil es eben nicht so direkt auf dem Beat ist oder diese Quicktime-Events halt auch irgendwie nach einer Weile ein bisschen langweilig werden. Und ja, deswegen, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr da draußen unter unseren Hörenden, wenn es da Menschen gibt, die absolute Rhythmusspiel-Sickos sind, dann kann man sich's mal angucken. Aber ansonsten vielleicht auf einen Sale warten oder ja, also ich war auch, glaube ich, nach einer Stunde oder zwei maximal durch, relativ kurzes Spiel auch, was dann sicher nicht schlecht ist. Aber ich hätte mir, glaube ich, noch ein paar mehr Songs gewünscht und ein bisschen mehr Rhythmus-Gameplay und weniger von diesem Rumlauf-Gameplay, was eher so ein bisschen unspannend war. Deswegen, ja, keine wirkliche Empfehlung für Antro von mir.
Also, ja, allein schon, wenn du sagst, mit ein, zwei Stunden ist es lang genug.
Ja.
Eigentlich schon ein Armutszeugnis. Ich finde, das klang stellenweise wie eine Mischung aus Super Meat Boy und Sayonara Wild Hearts.
Mhm.
In, weiß ich nicht, einer 6 von 10 vielleicht.
Ja.
Ich finde aber solche Erzählungen eigentlich, also finde ich gut, dass es so viele davon in Videospielen gibt. Vielleicht kann man da nicht genug von haben. Aber ich finde, man kann sich durchaus auch trauen, da so einen eigenen Spin reinzubringen. Mhm. Und allein, wenn ich schon höre, ja, der Charakter ist so ein Typ, der da irgendwie, es ist halt der gleiche Underdog, wie immer. So ein bisschen sleazy, so ein bisschen Deadbeat, aber dann vielleicht doch hat er ein gutes Herz und er versucht's ja, aber irgendwie, das brauche ich nicht mehr, glaube ich.
Ja, also, auf jeden Fall. Ja, also wie immer bei solchen Fällen oder die oft in solchen Fällen A for effort, aber ja, es ist auf jeden Fall kein Muss. So. Außer man ist halt wirklich, wie gesagt, man lebt und atmet Rhythmusspiele, dann vielleicht. Aber ja.
Ja, also ist ja auch nur deine Meinung, ne? Ist ja nicht richtig, so, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Vielleicht findet das irgendjemand richtig, richtig gut.
Es ist auf jeden Fall.
Good for you einfach.
Ja, es ist auf jeden Fall in noch nicht ganz ausgehärteten Ton geritzt, anstatt in Stein gemeißelt. Mhm. So.
Okay.
Ja. Also ist noch. Man kann sich noch seine eigene Meinung formen, aber es gibt schon diese. Es gibt eine Tendenz, würde ich sagen, einfach. So. Weil es gibt es gibt ja so ein paar objektive Sachen, wie zum Beispiel, dass eben manche Sachen nicht auf dem Beat sind. Das ist ja objektiv nicht gut. Das ist ja keine Meinung dann in dem Fall, sondern das ist ja.
Das stimmt.
Das ist ja bei einem Rhythmusspiel, ne?
Du bist ja auch Musiker. Also, wenn ich sowas in einem Spiel erlebe, gehe ich immer automatisch davon aus, es ist mein Fehler.
Ja.
Ich habe es nicht gefunden, ich habe es nicht gecheckt, aber.
Hm. Ja. Naja. Anyway. Hin zu anderen Rhythmen, für die man nicht im richtigen Zeitpunkt Dinge drücken muss, aber man kann ja trotzdem in den Rhythmus kommen bei einer Runde Solitär.
Ja, einfach das beste Spiel.
Das einzige Spiel.
Der Welt. Genau, das einzige Spiel, wie A Solitaire Mystery einfach wieder beweist. Ich würde mich selten bei irgendwas als Expertin bezeichnen. Bei Solitär bin ich eine Expertin. Ich habe für Superlevel mal darüber geschrieben, wie das auf Windows gekommen ist. Und ich habe für einen österreichischen Radiosender was aufgeschrieben. Ich verlinke das dann alles. Aber jetzt soll es nicht um mich, sondern um A Solitaire Mystery gehen. Das ist das neue Spiel von Hempoli. Ne, kann man von Baba Is You. Und Hazelstorm hat hier auch mitgewirkt, vor allem die Musik gemacht, aber auch einige Solitärs dafür entwickelt.
Aha.
Wieso einige Solitärs? Weil es genau 30 gibt
in diesem Spiel.
Bundle.
Okay, krass.
Ja. Es sind 30 Solitärs in einem, was in einem Programm. Inspiriert von der Zektronics Solitaire Collection und genauso wie dort auch schon. Die ist ein bisschen besser ausgearbeitet. So, das hier ist mehr, es sind so fixe Ideen, die jemand umgesetzt hat. Der Stil ist bei allen gleich und unterscheidet sich nicht, aber das ist jetzt kein Nachteil oder so.
Aha.
Und so ähnlich wie bei Zektronics gibt es im Menü, wenn man ein Solitär auswählt, eine kurze Erklärung, was es ist, wie es funktioniert, was die Inspiration war, was tatsächlich bestimmte Zektronics-Spiele waren.
Aha.
Bei manchen. So eine Skala, wie schwierig das ist und ob es sich mit echten Karten so im Real Life umsetzen lassen würde. Das fand ich ganz spannend. Ich glaube, ich habe jedes Mal angespielt. Das Problem und Problem wirklich das falsche Wort. Das Ding ist, wenn du so ein neues Rätselspiel bekommst, weil eigentlich ist es ja weniger Kartenspiel und mehr Rätselspiel, musst du dich ja erstmal reindenken, was die spezifischen Regeln dafür sind. Manchmal, also beim Solitär, sortierst du ja basically Karten. Abwechselnd schwarz und rot in absteigender Reihenfolge.
Aha.
Und hier ist es manchmal in aufsteigender Reihenfolge. Manchmal darfst du die nur mit der gleichen Farbe verwenden. Manchmal darfst du die irgendwo teilen. Die Regeln sind jedes Mal neu. Und dann kommen noch so Spezialsachen hinzu. Ich nenne mal ein paar. Wordle. Kennen wir ja alle.
Aha.
Das kann man hier mit Solitärkarten spielen. Habe ich bisher noch nicht geschafft, weil es wahnsinnig schwer ist. Weil du packst halt Karten in dieses Wordle-System und wenn du 5 voll hast, es kommt auch kein Wort dabei raus, sondern es ist einfach nur eine Buchstabenreihenfolge, die mindestens einen Vokal haben muss. Und wenn du 5 Karten reingepackt hast, die halt alle Buchstaben von A bis Z haben, sagt es dir, wie viele davon an der richtigen Stelle sind oder an der falschen Stelle oder überhaupt nicht drin. Und dann darfst du diese Buchstaben aber auch nicht mehr da einfügen. Wenn du dann aber mehrere Spalten Karten hast und alle mit Karten enden, die du schon eingefügt hast, hast du keinen Handlungsspielraum mehr.
Aha.
Das heißt, du musst das gleichzeitig sortieren, um an die Karten zu kommen, die du noch nicht hast oder die, die du nochmal brauchst. Es ist alles ein bisschen kompliziert, das habe ich noch nicht geschafft. Ein weiteres Beispiel ist, dass du deine normalen Solitärstapel hast, wo du auch ein bisschen sortieren kannst. Und der Ablagestapel ist ein Gartenfeld, so ein Beet.
Aha.
Es ist so ein bisschen Stardew Valley inspired. Und dann hast du halt nicht Kreuz, Pik, Herz, Karo, sondern du hast Gemüse. 4 Unterschiede, und ein Obst. Aubergine, Kürbis, Mais und Blaubeeren.
Aha.
Jede Frucht musst du anders platzieren. Auberginen gehen nur in L-Form. Der Kürbis brauchst du 4 Karten, die in so einem Quadrat dann liegen.
Aha.
Und dann muss aber der Durchschnitt von jeder Frucht genau 4 sein. Das heißt, bei einem Kürbis, der ja aus 4 Karten besteht, muss die Summe aller Karten 16 sein. Bei einer Blaubeere, die nur aus 2 besteht, die du so diagonal setzen musst, muss die Summe genau 8 sein, damit der Durchschnitt dann 4 ist. Das heißt, du musst den aber noch rechnen. Das ist jetzt basic, aber auch da musst du vorher gucken, wenn ich jetzt hier diesen Maiskolben vervollständige, passen die restlichen Maiskolbenkarten zusammen, dass es aufgeht. Dann gibt es noch ein Spiel, wo du die Karten halbieren kannst. Dann gibt es eins, wo du einfach einen gigantischen Stapel hast. Eines meiner Favorites ist vom Werwolf inspiriert.
Aha.
Du hast da dein ganz normales Solitär, das du spielst, aber die Bildkarten, die schweben quasi oben drüber. Jeder Solitärstapel hat oben drüber auch nochmal ein Feld, wo sich die Bildkarten verteilen,
Aha.
die aber alle verdeckt sind. Und dann hast du halt Regeln. Buben sind immer da, oder schweben über dem Stapel, wo keine Karte ihrer Farbe ist. Könige sind immer dort, wo die meisten Karten ihrer Farben sind. Ich glaube, ich bring's durcheinander, aber so in der Art sind die Regeln. Und dann musst du halt dein Solitär unten lösen mit den Zahlen, gleichzeitig aber oben beobachten, wie sich die Karten bewegen und dann deduzieren, welche Karte ist.
Okay.
Ein letztes Beispiel habe ich noch. Eldritch Solitär. Da hast du unter den Karten Monster, die, wenn du sie frei spielst, die quasi die oberste Karte sind, bewegen sie sich auf einen der vier Stapel, wo du es eigentlich sortieren sollst. Sobald ein fünftes Monster da quasi hin will, hast du automatisch verloren. Das heißt, du musst die auch auflösen. Und das machst du, indem du zwei Karten daneben platzierst. Hier ist es so, dass es nicht die normalen Zahlen sind, 7 bis 10, sondern ich glaube ab 2 bis 13, aber in römischen Zahlen. Das musst du erstmal erkennen und dann musst du rechnen und halt gucken, dass die Summe der beiden Karten, die du platzierst, die Zahl ist, die auf dem Monster steht. Es gibt nochmal Besonderheiten. Wenn das Ass die gleiche Farbe hat wie das Monster, zählt es nicht 1, sondern 7. Und dann musst du sowas mit bedenken. Und auch da musst du gucken, habe ich noch genug Zahlen für die Monster, die ich ja jetzt schon sehe. Man muss so ein bisschen vorausdenken. Ja, und ich habe jetzt 6 oder 7 Solitärs geschafft. Es ist halt, ich finde, es ist wirklich schwierig. Ich meine, die Grundlage ist ja eigentlich bei allen gleich, aber schon in den Solitärregeln ändern die sich oder variieren sie. Und wenn du dann noch so Rätselregeln on top hast und dann kommt noch hinzu, dass du das halt in so einer, in wenigen Worten erklärt bekommst. Und das ist wie wenn man sich so eine Spielanleitung durchliest. Es kommt nicht bei mir an. So. Ich kann mir es noch so oft durchlesen. Ich muss das einmal erlebt haben, damit es Klick macht. Und das ist so ein bisschen, da dann reinzukommen, ist irgendwie schwierig. Gerade wenn das so schwierige Solitärs sind. Aber ich will mich nicht beschweren. Das ist ein Me-Problem. Vielleicht liegt das auch einfach an der Woche jetzt.
Aber du bist ja auch immer noch hooked, oder nicht?
Also ich habe schon noch Lust, alles einmal zu schaffen, auf jeden Fall.
Ja.
Und gerade dieses Werwolf-Solitär, das fand ich schon richtig gut. Mich hat jetzt noch keins so hundertprozentig überzeugt, wie in dieser Zectronics-Solitär-Collection, das Fortunes Foundation heißt es, glaube ich. Das ist das Allerbeste. Da habe ich wahnsinnig viel gespielt schon. Oder das aus Shenzhen.io. Ganz hervorragend. Aber mal gucken.
Ja.
Ich habe noch nicht aufgegeben. Es gibt auch ein Binär-Solitär. Ich komme jetzt drauf, weil ich es hier gerade im Trailer sehe, das nur aus Nullen und Einsen besteht. Das habe ich auch noch nicht verstanden.
Ja.
Aber
aber es ist spannend, dass das einfach so ein Kompendium ist, wirklich von den unterschließenden Spielvariationen. Und das ist ja wirklich, also ich habe es ja am Anfang eher so ein bisschen aus Spaß gesagt, aber es ist ja wirklich Variationen von dem einzig wahren, einzigen Spiel.
Ja.
So, das ist wirklich spannend. Und die Heimpoli ja sowieso, also macht ja immer richtig gute Sachen. Ja, also sieht wirklich...
Ja, hat auf jeden Fall delivered hiermit, finde ich. Das ist schon...
Ja. Sieht doch einfach sehr gut aus. Also die haben auch alle so eine sehr eigene visuelle Sprache.
Findest du, ich finde, das ist alles irgendwie sehr ähnlich.
Also zumindest von den Screenshots her. So. Aber vielleicht, also du weißt natürlich, du wirst es besser wissen, weil du natürlich die alle schon mal zumindest angeguckt hast, ja, deswegen.
Ja, also es gibt schon Karten, die sehr eigen sind. Es gibt, ich glaube, 2, 3 Solitärs, die im Baba Is You Look sind.
Obviously, ja.
Ja, also so ein bisschen Variation ist da drin, aber halt wirklich nicht so viel wie bei Zectronics. Nicht, dass das jetzt ein Nachteil wäre. Wie soll man das bei 30 Solitärs auch umsetzen? Ja.
Stark.
Doch, eigentlich ist das schon eine gute Sache. Ich bin froh, dass es das gibt. Es kann nicht genug Solitärspiele geben. Gute Solitärspiele. Es gibt auch viel Müll einfach. Mhm. Das hier ist kein Müll.
Ja. Aber ich finde es ja echt spannend, ne? Dass du einfach in so einem Spiel, das ja so basic und grundlegend ist und so simpel, dass da Leute einfach so viel Zeit rein investieren, das so ja, besonders auszugestalten oder irgendwie dem irgendwie mehr das anzufüttern. So, ne? Also zum einen natürlich diese Sachen hier Shadowhands und Regency Solitaire und so, wo ja richtig eine Story dahinter steckt und so. Und dann aber sowas, einfach so ein Kompendium aus verschiedenen Solitären, die sich halt mechanisch unterscheiden, so, aber eigentlich, also keine Geschichte erzählen, sag ich jetzt mal. Im größten, also so gemeint. Oder irgendwie bei Zachtronics, wo das ja eigentlich ein Goodie ist, aber sich so ein bisschen dazu entwickelt hat, dass es auch eigenständige Spielart einfach ist und so. Finde ich schon cool, dass halt von so einem sehr analogen Spiel irgendwie, ja, dass da Leute Bock drauf haben, das irgendwie, da ihre eigene Note mit reinzubringen und irgendwie neue Elemente reinzubringen. Schon cool auf jeden Fall.
Ja, meine Theorie ist, dass Solitär einfach das perfekte Spiel ist und gleichzeitig so Vanilla und Basic genug, dass du es halt bis in die Unendlichkeit individualisieren kannst. Mhm. Das ist einfach die perfekte, nicht leere Leinwand, sondern perfekt grundierte Leinwand vielleicht.
Die perfekten Umrisse. Um dann da.
Nicht mal das, glaube ich.
Ja, stimmt. Umrisse ist auch schon zu viel. So,
du hast einfach die perfekte weiße Farbe oder was auch immer man dann macht, wenn man malt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ja.
Ja.
Also einfach toll. Und natürlich ist es aber auch so ein Trend, ne? So wie Angelspiele, glaube ich, was wir letzte Folge. Letzte? Vorletzte? Letzte? Nee.
Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ne? Vorletzte, ja.
Irgendwie kann so sein. Dicht aneinander aufgenommen.
Ja.
Naja, als es um Angelspiele ging, auf jeden Fall.
Die Frage, die sich stellt, gibt es schon ein Angelsolitär? Das wäre quasi garantiert. Best of both worlds.
Was heißt Angeln auf Englisch? Fishing?
Fishing. Fishing Solitär gibt es bestimmt, ja. Also würde mich auch wundern, wenn nicht.
Oh, Jeb, hier. Oh, jetzt kann ich es nicht sehen. Solitär Fishing Go. Das ist aber einfach, das ist, glaube ich, Müll.
Mm.
Das hat nur so einen Fisch-Look.
Okay.
Fischitär.
Oh. Fischitär, ja, perfekt. Oh. Weißt ja schon, was du nächstes Mal machst.
Mhm.
Dir Fischitär angucken. Achso.
Nee, das habe ich mir gerade ausgedacht, den Namen. Ich mache so. Selber das Fischitär.
Ja, mach mal. Mach mal, entwickel mal Fischitär und werd reich.
Oh, ja.
Ja.
Ich muss mir das direkt mal aufschreiben.
Mach das mal.
Währenddessen kannst du ja von deinem Spiel erzählen.
Genau. Wenn du deine nächste große Business-Idee aufschreibst und will ich das letzte Mal in diesem Cast hier hören und sehen werden, weil du danach Milliardärin wirst mit Fischitär, spreche ich einfach über Quantum Witch. Quantum Witch ist ein Adventure-Plattformer, also schon wieder ein Plattformer, mit so ein bisschen Visual-Novel-Elementen auch dabei, weil es eine Geschichte ist, die sich in mehrere Zweige aufteilt oder aufteilen lässt oder man mehrere Zweige, Stränge, Erzählstränge quasi durchexerzieren kann. Und von Solo-Entwicklerin Nikki J. gemacht und es ist ein sehr, 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 sehr queeres Spiel. Und man spielt dort Ren, die zusammen mit ihrer Partnerin Tyra ja auf so einem kleinen Hof wohnt mit so Schafen und so einem Feld davor. Und Tyra ist so ein bisschen die Heldin des Dorfes, weil sie so ein Monster, so ein riesengroßes Monster mal besiegt hat. Und Ren ist aber eher nur so die, ja, mehr so Schafhirtin-Vibes. Und das spiegelt sich auch in der ersten Quest wieder, die man bekommt, weil man wacht nämlich dann auf, nachdem man in einem Traum das Tutorial durchspielt, was irgendwie ganz, ganz witzig gemacht ist. Und muss dann seine entlaufenden Schafe wiederfinden, die sich in dieser Welt versteckt haben. Man läuft dann quasi, also es ist ein 2D-Plattformer, man springt halt, man kann in Häuser reingehen, mit Leuten reden. Es ist also eine sehr pastorale Fantasy-Welt, tatsächlich. Mit aber auch, also Fantasy, Sci-Fi, also oberflächlich Fantasy, aber zum Beispiel Tyra hat so einen Robo, so einen Cyberarm. Und man trifft dann auch auf so einen Erfinder, der irgendwie keine Beine mehr hat, aber dafür so ein so schweben kann, also so ein Schwebeantrieb halt unten drunter hat und der halt am liebsten Metal hört und irgendwie Experimente macht. So, ist alles durch den Pixel-Look gehalten. Und das ist alles sehr cute, alles sehr harmonisch. Es gibt außer diesem Wissenschaftler quasi keine Männer in diesem ganzen Kosmos. Fortgepflanzt wird sich über so einen magischen Tempelpool, der irgendwie von so einer alten Göttin gesegnet ist und dadurch da kommen eben die neuen Menschen, neuen Frauen zur Welt, sage ich jetzt mal, in diesem Universum. Und man merkt auch direkt, es ist viel Popkultur drin. Also natürlich ist der zweite Screen direkt ein Wasserfall mit einer Höhle dahinter, wie in jedem Videospiel. Mhm. Dahinter ist dann so ein sprechendes Skelett, das einen Skeletttanz aufhört, wie in Monkey Island. Das ist ja auch so ein Aspekt da gewesen. Auf dem Marktplatz steht ein Princess Peach-Verschnitt rum, ein Lara Croft-Verschnitt und ein Pac-Man, die irgendwie ihre Waren feilbieten. Das ist ein bisschen weird, ein bisschen merkwürdig, dass das, also gibt irgendwie keinen Sinn, dass das drin ist, außer halt so, ja, die Entwicklerin ist Fan von.
Kennt es, ja.
Kennt es, Fan von Nerd-Popkultur. Und ja, man findet halt dann so diese Schafe und kann dann eben Tyra sagen, dass sie die Leiter reparieren soll in ihrer Wohnung, also in ihrem Hof, die dann auf so einen Dachboden führt. Und da ist dann so ein bisschen so ein kleiner Downer, weil da sieht man dann, okay, das ist so ein bisschen so ein kleiner Schrein für die Eltern, also die Mütter von Ren, die irgendwie verstorben sind. Und genau, aber eigentlich ist nicht so ganz ersichtlich danach, was man so machen soll, wenn man nicht alles durchprobiert. Aber es gibt auch so ein Dojo, wo man reingehen kann, dann im Kampf lernen, weil man kann dann auch, also setzt man im Endeffekt nie ein, außer an ein, zwei Stellen. Du kannst dann auch, du lernst dann quasi, wie du schlägst und trittst mit einem Button. So. Und dann bekommst du auch den Hinweis, ja, du kannst diese Macht jetzt einsetzen, deine neue Kraft des Schlagens und Tretens, indem du beim Tempel nach links läufst. Da sind so Kisten aufgebaut, die du jetzt zerschlagen kannst. Geh doch mal hin. So. Und dann kommt halt so ein ziemlicher Turn, weil dann gehst du da nach links und dann siehst du, wie so eine Frau am Boden sitzt, neben dem Lagerfeuer, umschlungen von so Ranken. Und die erzählt dann halt so, ja, ich bin hier eingesetzt als Anker, um diese Welt vor den Gefahren aus dem Q-Verse, also den ganzen anderen Welten, die existieren, zu beschützen. So, um die Welt so, ja, im Anker zu halten. Und ich wurde eingesetzt oder gefangen genommen von ihr, also es ist immer nur She, groß geschrieben halt, die so ein bisschen so eine göttliche Figur darstellt, aber eher so eine neue Göttin, also nicht diese alten Göttinnen, die gibt es nicht mehr, also die sind quasi nicht mehr in der Welt, diese alten Göttinnen. Und da ist so die erste große Entscheidung, die man treffen muss, nämlich, befreie ich sie jetzt sofort oder frage ich erstmal im Dorf um Rat? So. Ich habe natürlich gesagt, okay, ich will sie befreien, ne? Und habe sie dann, da gab es so einen leeren Hof, da habe ich sie dann quasi hingebracht und dann ist aber natürlich She aufgetaucht und meine so, ja, hier, du hast jetzt hier die befreit, dann brauche ich einen Ersatz jetzt. Und dann wird Tyra gekidnappt, ne? Deine Partnerin, natürlich. So. Und daraus entspinnt sich halt so eine Geschichte, wo du immer wieder in andere Welten reisen musst, so. Und da halt irgendwie letzten Endes, ja, mehr oder weniger halt Hinweise sammeln, wie du sie, also diese neue göttliche Person, irgendwie besiegen kannst oder austricksen kannst, so potenziell. Und genau, also spielerisch ist es halt, du sammelst Gegenstände ein, die du im Inventar dir angucken kannst. Also es ist auch überschaubar, du sammelst vielleicht im Spielverlauf maximal so 5 bis 10 Gegenstände ein. Und musst halt Rätsel lösen. Das kann zum Beispiel was ganz Simples sein, wie so ein Schalterrätsel, wo du irgendwie eine Kombination finden musst und dann halt an einem Punkt die Schalter in der richtigen Reihenfolge aktivieren musst. Solche Sachen. Es gibt aber auch Rätsel, die du lösen musst über Kontext oder halt in Dialogen mehr oder weniger, dass du halt da die richtige Auswahl treffen musst in einem Dialog, um weiterzukommen. Und genau, es gibt zum Beispiel eine Welt, die du besuchst, wo alle sehr zufrieden sind, alle Menschen. Die haben alle eine Aufgabe und die erfüllen sie dann. Und wurden natürlich, diese Aufgabe haben sie bekommen von einer Wassergöttin und die Menschen im Zaum hält oder in Trance hält, in Anführungsstrichen, durch die Macht des Wassers, weil ohne Wasser kein Leben, logischerweise. Ne? Und ja, die Menschen sind halt im Endeffekt nicht lebensfähig und wissen eigentlich nicht, wie eigentlich so Dinge funktionieren in der Welt, weil sie ihre Aufgabe haben und der irgendwie gerecht werden, dafür halt irgendwie ein Wasser versorgt werden, etc. Und da zum Beispiel ist eines der Kontexträtsel, du musst halt dann herausfinden, auf eine Art oder eine andere Art, gibt dann verschiedene Lösungswege eigentlich für die meisten Rätsel, wie du zum Beispiel den Namen der Göttin erfährst, um dann eben dann Macht über sie zu haben, weil, ne, Namen haben Macht und so, die echten Namen, ist ja auch so ein klassischer Trope, so in Fiktion, ne, sobald man irgendwie die Namen von irgendwelchen Wesen kennt, hat man irgendwie eine gewisse Macht über sie, angefangen bei Rumpelstilzchen und so natürlich, ne, also ganz, ganz früher schon. Und genau, es gibt dann auch so ein anderes Beispiel. In diesem Dorf gibt es so einen Kult tatsächlich, wo du eben beitreten kannst und dann rausgeschmissen werden kannst. Das ist dann ein Achievement. Oder aber du trittst nicht bei, dann wirst du eben in so eine Todesgrube runtergestürzt von diesem Kult. Das ist der Lampenschirm-Kult. Die tragen alle so einen Lampenschirm auf dem Kopf und haben alle so ein Kleid an. Und wenn du dann, da musst du dann unten so ein Schalterrätsel lösen. Wenn du das schaffst, dann enttarnst du quasi ein Schalterrätsel unter Zeitdruck, weil sonst wirst du quasi zermatscht. So. Und wenn du dieses Rätsel löst, dann enttarnst du, was wirklich in diesem Kult steckt. Und dann kannst du eben sagen, okay, ich möchte es entweder, dann kannst du wieder da reinlaufen und sagen, okay, ich bin jetzt die neue Anführerin dieses Kults, weil ich habe die Todesgrube überlebt, oder ich sage, nee, das ist alles Quatsch. Die Vorsteherin von dem Kult hat euch irgendwas vorgespielt, etc., etc. So, das ist halt ein so ein Beispiel oder zwei Beispiele, wie du halt verschiedene Probleme auf verschiedene Arten und Weisen lösen kannst, so. Und das, was alles so ein bisschen, also viele Entscheidungen haben wirklich so einen Butterfly-Effekt, der halt häufig sich nur darauf bezieht, dass du bestimmte Achievements freischaltest, weil einfach ein Charakter an einer bestimmten Stelle ist und dadurch irgendwie einen anderen Charakter treffen kann, zum Beispiel, oder ein Charakter eine bestimmte Entscheidung getroffen hat und dadurch das und das passiert, so. Es gibt unterschiedliche Enden auch, das schon. Also man durch die Entscheidung wird schon beeinflusst, wie das Spiel ausgeht. Aber es gibt, ja, ich würde mal sagen, vielleicht maximal 6 oder 7 Enden, was schon viel ist natürlich, ne, für so ein kleines Spiel. Und genau, es ist alles sehr, es ist halt auf jeden Fall ein narratives Spiel, so, weil die ganzen Gameplay-Elemente ist alles sehr niedrigschwellig. So, wie gesagt, du machst ein Kampftraining, aber du hast halt nie die Situation, wo du sagst, okay, du musst irgendwie gegen einen schwierigen Gegner bestehen oder so, sondern du musst einfach Kisten kaputt hauen oder mal an einer anderen Stelle was kaputt hauen. So, das ist halt nicht wirklich komplex. Es ist halt, dadurch, dass du auch in den Dialogen viele Rätsel löst und da auch nicht so viel. Also, es ist alles eigentlich sehr einleuchtend für mich gewesen, so die ganzen Lösungen. So. Und sobald ich quasi einmal den richtigen Hinweis gefunden habe, so. Also wirklich spannend an dem Spiel ist halt die Geschichte einfach so, ne? Weil natürlich da auch wieder so Themen drin sind, wie zum Beispiel Selbstbestimmung, also das eigene Schicksal selber in die Hand nehmen, so ungefähr. Und halt dann irgendwie möchte ich irgendwie eine Autorität, sei es einer weltlichen oder irgendwie einer spirituellen, möchte ich der ungefragt hinterherlaufen oder möchte das irgendwie challengen. So, und das ist vor allem auch spannend, weil die Entwicklerin wohl selbst in einem Kult war, da aber rausgekommen ist und da dann eben auch so, das ist auch so eine der Erfahrungen, die ihm dieses Spiel inspiriert hat. Zum einen literally mit dem Kult, der da eben vorkommt, ne? Der Lampshade-Kult, aber auch was generell so Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung angeht und was man auch irgendwie vielleicht riskieren möchte, um ja, irgendwie für so Liebe oder Geborgenheit oder eine Zugehörigkeit, was man dafür riskieren möchte und ob es vielleicht nicht manchmal sinnvoll ist, irgendwelche Bande zu kappen. So. Also schon sehr, sehr, sehr viel steckt da drin, finde ich. Der erste Run hat bei mir 2 Stunden gedauert. Aber wenn du natürlich die Achievements freischalten möchtest, alle, dann brauchst du natürlich mehrere Runs, logischerweise. Und was ich interessant fand, erst nach dem ersten komplett erfolgreichen Run schaltest du Speicherplätze frei in dem Spiel. So. Und die kannst du natürlich nutzen, um Achievement Hunting zu betreiben. Ne? Weil wenn du weißt, okay, hier kommt eine Entscheidung, die das und das beeinflusst, du siehst dann auch, du bekommst dann auch so einen Hinweis in der Achievement-Liste im Spiel. Waveforms nennt es sich da. Was du quasi machen musst für ein Achievement. Also nicht so direkt so, okay, geh jetzt dahin und mach das, sondern zum Beispiel, weiß ich nicht, widerstehe der knuddeligen Versuchung oder so ungefähr. Das heißt, du darfst dann im ganzen Spiel während des Runs keine Katzen streicheln. Obwohl da irgendwie 10, 15 Katzen verteilt sind. So, wenn du das schaffst, dem zu widerstehen, dann hast du dieses Achievement geschafft. So, ne? Und das finde ich eigentlich ganz smart, dass du halt so gezwungen bist, mit den Entscheidungen zu leben im ersten Run. So, und dass, dass du halt das nicht beeinflussen kannst, was du machst, wenn du es einmal gemacht hast. So. Was ja auch so ein Punkt von Wachstum und Selbstfindung ist, dass man halt einfach so Sachen einfach mal ins kalte Wasser springen muss und einfach machen muss, weil sonst weiß man es halt nicht. So, und natürlich ist dann trotzdem der Wink an die Achievement-JägerInnen, ihr könnt das schon auch relativ reibungsarm dann, wenn ihr einmal ein Ende gesehen habt, dass mit wenig Aufwand die anderen Enden auch oder andere Achievements irgendwie freischalten. Und ich finde das Thema cool, ich finde die Umsetzung cool, ich finde es optisch auch cool, ist halt so ein sehr, sehr visuell angenehmer Pixel-Look. So, und natürlich auch angesagter Pixel-Look, ne? Und das Writing sehr gut tatsächlich. Ich würde auch fast sagen, es ist schon auf so einer Long-Long-List von meinen Lieblingsspielen 2025. Also, weil ich fand es wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Sehr, sehr feiner Humor da irgendwie mit drin und ja, eine coole Idee einfach, so ein Adventure in so einen Plattformer zu packen und mit diesem Multiversums-Ding auch irgendwie eine coole Idee und ja, genau. Fand ich sehr gut umgesetzt in Quantum Witch.
Ja, das kommt auf meine Liste. Es klingt sehr gut.
Ja. Ist es definitiv. Also hier auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. So, Christina, wir müssen reden. Wir müssen über einen großen Fauxpas, also was Fauxpas, ist der falsche Ausdruck. Wir müssen über einen entsetzter Blick. Wir müssen, oder nee, pikierter Blick. Wir müssen über dein Leckerlevel reden.
Ja.
Mhm. Erklären Sie sich bitte, Frau Kutscher. Erklären Sie sich.
Naja, es ist eine Anekdote halt. Mhm. Also ich habe Night Rain reingeschrieben. Mhm. Darüber sprachen wir ja schon, kurz nachdem es rauskam. Ich habe es weitergespielt. Das ist so ein Feel-Good-Spiel für mich geworden. Ja, so ein
Comfort-Game, ne?
Ja, total. Mhm. Ich habe jetzt so an die 100 Stunden und es ist jedes Mal ein bisschen anders, aber man weiß einfach genau, was passiert. Und ich finde auch nach wie vor die Interaktion mit fremden Leuten super unterhaltsam. Und ich hatte einen Run. Ich habe Wilder gespielt. Das ist so der Basic-Charakter mit so Großschwertern. Der ist in allem okay. So der einfachste mit. Ich spielte mit Nivea for Women. Der hat auch einen Wilder gespielt. Und I Got 60 UIs. Der hat den mit dem Bogen gespielt.
Aha.
So, und dann haben die Nivea for Women, I Got 60 UIs und ich halt dieses Spiel da so gespielt. Und Nivea war die ganze Zeit so ein bisschen pushy. Also du kannst ja auf der Karte markieren, aber du kannst es nicht nummerieren.
Aha.
Und dann hatte ich zufällig irgendwann die Karte offen, habe überlegt, wo könnten wir jetzt nächstes hinlaufen. Und dann hat der 3 Punkte hintereinander markiert. Und dann war mir klar, okay, das ist die Route, die er jetzt vorschlägt. Dann sind wir da hingegangen. Und dann hatten wir aber die Version der Karte, wo es so eine labyrinthartige Stadt gibt.
Aha.
an deren Ende ein relativ schwerer Boss ist, der eine wirklich wahnsinnig gute Belohnung hat. Nämlich, dass du, wenn du, wenn das ganze Team down ist, alle wiederbelebt werden einmal. Aha. Quasi so ein Extra-Leben. So, wir waren also in dieser labyrinthartigen Stadt. Zwar schon, der Kreis war schon kleiner am Ende, an Tag 2. Wir hatten nicht mehr viel Zeit. Alga 6 DOIs hat sich verlaufen in dieser Stadt.
Oh nein.
Wir haben auf der Karte geguckt, hat sich da irgendwo so rumgetummelt und dann im Kreis und dann doch wieder zurück und dann war er ganz woanders. Währenddessen war Nivea for Women kurz vorm Boss. Ich bin zu dem gelaufen, hab auf der Karte gesehen, dachte so, ah, zu dritt das Versuchen ist schon besser. Bin wieder zurück. Dann habe ich 6 Benachrichtigungen bekommen, dass 6-mal hintereinander der Punkt auf dieser Karte markiert wurde, wo dieser Boss ist, dass ich da hinlaufen soll. Schon ein aggressives Zeichen einfach. Und dann bin ich doch wieder in die Richtung des Bosses, weil ich dachte, das hat jetzt eh auch gar keinen Zweck mehr. Probieren wir es wenigstens. Da habe ich gesehen, dass Nivea for Women bei dem Boss gestorben ist. Kurz danach habe ich das Geräusch gehört, dass Nivea for Women disconnected ist. Klassischer Rage Quit einfach. Aha. Ist gestorben, hatte keinen Bock. Der Kreis wurde währenddessen auch schon enger. Es gab keinen Sinn mehr. Ich also aus der Stadt raus. Den Weg kenne ich ja. I got 60 DUIs, kannte den Weg nicht. Ich also wieder rein in die Stadt und ihm entgegengelaufen. Ich sag bei beiden ihm, weil ich mir dann die Profile angeguckt habe und ich habe ganz starken Verdacht, dass es erst sind. Ich also wieder rein, dann sind wir uns entgegengelaufen. Ich habe mich einmal kurz im Kreis gedreht, er hat sich einmal kurz im Kreis gedreht. Wir haben uns einfach gefreut, dass wir uns wieder getroffen haben.
Ja.
Und dann haben wir zu zweit den Boss gemacht. Das war dieser Drache.
Aha.
Beim ersten Mal, als ich den Drachen gemacht habe, der hat so Frostatem und sowas. Ich bin einfach sofort gestorben. Das war das zweite Mal. Und wir haben ihn richtig easy gelegt, ohne dass einer von uns auch nur einmal gestorben ist. Und danach habe ich so geschrieben, so well played, irgendwie sowas. Und dann habe ich eine richtig liebe Antwort zurückbekommen und wurde gelobt. Und ich dachte so, ach, so gut war es so gar nicht, wir hatten einfach Glück. Und es war einfach so wholesome.
Aha.
Und es war so für mich, jedes Mal, wenn ich denke, dass ich mit den Fremden da in die falsche Richtung laufe, denke ich so, nee, jeder Run kann noch gewonnen werden. Also es gibt einfach gar keinen Grund, einfach zu gehen, sondern alles ist irgendwie noch zu retten. Und selbst wenn du es nicht schaffst, am Ende kriegst du ja diese Ingame-Währung und sowas, es ist alles. Und es ist nur ein Spiel, so. Mhm. Und das war aber ein so schöner Sieg irgendwie und eine so schöne Interaktion mit I got 60 UIs. Völlig toll. Hat mich richtig glücklich gemacht.
Ist ja auch eine Lektion fürs Leben auch. Weil wenn man, manchmal muss man einfach Menschen, die zum gleichen Ziel wollen, abholen und den Weg mit ihnen mitgehen. Und dann kommt man auch zum Erfolg. So.
Ja.
So.
Und auch einfach durchhalten. Man muss nicht alles aushalten.
Nee, das stimmt.
Aber durchhalten ist, glaube ich, eher so das Ding. Ja.
Ja.
Und es war einfach so, habe ich das Achievement für den Drachen bekommen, aber einfach perfekt.
Ja, sehr gut.
Ich wurde, ich habe mir einen Screenshot gemacht von der Nachricht auch, weil ich fand das so schön einfach. Und immer, wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir das an.
Ja, muss man mal schicken.
Die Welt kann auch gut sein.
Ja, ich hatte auch einen, ich glaube, ich habe bisher nur einmal eine Nachricht bekommen, jetzt beim Night Rain spielen. Es war auch eine sehr kurze Nachricht. Das war, als wir den Night Aspect, also den Endboss des Spiels, besiegt haben. Es war einfach nur GG, that was awesome. So einfach kann es sein und direkt direkt ein gutes Gefühl auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch schon mal so ein GG well done oder awesome oder irgendwie sowas bekommen. Ich wurde von diesem Fortnite-Streamer beleidigt, der hat mir geschrieben, you're so bad. Und dann haben wir beide einmal mit einer fremden Person gespielt, der hat mir dann
das Spiel erklärt.
Einen Aufsatz einfach geschickt, was ich falsch gemacht habe. Und da dachte ich so, naja.
Ja.
It ain't that deep. Es ist halt nur ein Spiel. So, man das kann stimmt. das spielen, wie man will. Es geht nicht um Min-Maxing.
Ja.
Wir spielen ja nicht um Geld oder um unser Leben oder sowas.
Das einzig Wichtige ist, dass man einen guten Skin ausgewählt hat bei Night Rain.
Gibt es schlechte Skins?
Also es gibt gute und es gibt bessere Skins.
Ja.
So.
Ja.
Also, dass man einen der besseren Skins ausgewählt hat, sagen wir so, ist ja. das Wichtigste im Spiel. So.
Ja.
Ja. Kommen wir von dieser Digitalanekdote zu einem ganz analogen Erlebnis, und zwar auf Vorschlag meiner Partnerin hin waren wir vergangene Woche Squash spielen.
Ich dachte die ganze Zeit, das wäre was zu essen, weil Squash ist doch auch ein Kürbis oder so.
Ja, ja, nee, es geht um den Sport Squash. Und Squash ist für mich so ein Altherrensport, so ein bisschen. Oder auf jeden Fall so ein Herrensport, so ein bisschen. Mhm. Weil mein Vater hat Squash gespielt früher. So, und das ist natürlich die Connection. Okay, Vater spielt Squash, geht da mit seinen Buddies irgendwie in die Halle und schlägt da so einen Ball durch die Gegend. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für Leute, die es nicht wissen. Squash ist so ein bisschen wie Tennis, aber dann auch wieder nicht. Weil du befindest dich in einem Raum, es ist eine Halle. An drei Seiten sind Wände. Hinten ist halt meistens Glas und eine Glastür halt, wo du natürlich reingehst in diesen Raum. Und dann stehst du in diesem Raum nebeneinander. Da gibt es so, also der Raum ist quasi in vier Vierecke unterteilt. Und links hinten und rechts hinten, da gibt es noch so ein kleineres Viereck, so eine Aufschlagzone. Und die Spieler stehen dann, einer steht links, einer steht rechts. Und beim Aufschlag muss man eben mindestens einen Fuß in diesem Aufschlagding haben. Man hat zwei Schläger und man hat so einen Gummiball. Das ist natürlich ganz wichtig, weil der muss bouncen, der muss springen. Und witzigerweise muss man diesen Ball auch vor Beginn des Spiels immer aufwärmen. So, man muss dann irgendwie so 4-5 Minuten mit dem einfach halt spielen, damit der warm wird, damit der besser springt. Genau. Und dann schlägst du halt auf. Du schlägst den Ball gegen die Rückwand. Der muss dann so zurückspringen, dass er im hinteren Viertel des Gegners landet. Und ab dann geht's halt los. So. Und es gibt so ein paar Linien dann auf der Rückwand, wo man eben beim Aufschlag nicht drunter kommen darf oder auch nicht drüber kommen darf generell. Und dann gibt's noch so Tin heißt, das ist so eine Metallleiste und darf auch nicht dagegen kommen, der Ball. Und genau. Beim Rückprall darf der Ball einmal aufkommen auf dem Boden, bevor du ihn quasi spielst. Zweimal, dann ist quasi geht der Punkt an den Gegner oder die Gegnerin. Und das haben wir nur eine Stunde gemacht. Und ich merke jetzt noch meinen rechten Unterarm, weil man halt viel aus dem Unterarm einfach so spielt. Also nicht wie beim Tennis, wo man dann einfach wirklich viel so aus dem ganzen Arm und der Schulter und so, sondern man macht wirklich viel mit dem Unterarm einfach, die man so snappt den Schläger, mehr oder weniger. Und das hat so viel Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool. Und ich dachte so, okay, vielleicht muss man so manche Altherren / Oma, Opa Dinger nochmal evaluieren, einfach selber mal ausprobieren. Weil ich hätte vorher nie gedacht, dass mir Squash Spaß machen könnte. Weil ich habe auch nie irgendwie Tennis gespielt oder so. Das war nie so mein Ding. Und es hat richtig Spaß gemacht. War super anstrengend auch. Ja. Und ich glaube, wir haben die anderen Leute in den anderen Hallen, weil, also, du bist schon, es kann halt jemand reingucken, außerhalb von dieser Glas, diese Boxen, aber man hört halt alles so, ne? Auf einer Ebene, also weil halt dann im hinteren Teil ist es nur durch so ein Netz gesichert und eben nicht komplett hoch die Wand. Das heißt, man hört schon so die anderen Chords auch durch. Und ich glaube, wir haben die Leute sehr aus der Konzentration gebracht, weil wir so viel lachen mussten und irgendwie so viel geschrien haben. Das war wirklich sehr, 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 sehr witzig und sehr, sehr cool.
Ach ja, ich stelle mir das auch gut vor. Also es gibt, glaube ich, gute Gründe, wieso so alte Leute Freizeitaktivitäten einfach sich so lange gehalten haben. Mhm. So andere Beispiele, Skat, Doppelkopf, Rommi, alles so in die Richtung. Halma ist so witzig einfach, das ist so ein gutes Brettspiel, ist so simpel und so gut. Und Dart, wir hatten jetzt die Woche bei der Arbeit ein Dart-Turnier, so ein internes, kleines.
Aha.
Ich hab auch immer noch Muskelkater, so in einem Quadratzentimeter an meinem Bizeps.
Aha.
Es ist einfach super unterhaltsam. Und so stelle ich mir auch Squash vor. Das klang jetzt relativ niedrigschwellig. Also,
ja.
Ich kenne das nur so aus Filmen, wo die ganzen High-Performer das immer um 5 vor der Arbeit machen oder um 22 Uhr nach der Arbeit mit ihrem Businesspartner und dann so schreien und da so einen Testosteronkampf draus machen.
Nee, das kann man schon ganz, also es ist natürlich schon, das hat schon Sport, klar, ne, aber es ist halt nicht jetzt irgendwie so, also man kann das auch so performant spielen, es gibt verschiedene Weiche gerade von den Bällen, die Anfängerbälle springen halt besser und sind halt irgendwie ein bisschen weicher und bouncen besser und natürlich, wenn je härter die sind, desto mehr musst du natürlich auch draufballern, damit du halt irgendwie, damit du auch zurückkommt. So, aber nee, das ist, da kann man glaube ich schon viel, viel Spaß mit haben, ohne da irgendwie so eine Performance und Leistungsdruck draus zu machen. Und es ist vor allem auch gar nicht so teuer. Also wir haben jetzt für Leihschläger, Leihball und eine Stunde zu zweit 25 Euro gezahlt. So.
Das geht.
Das ist okay.
Dafür kommt man nicht mehr ins Kino.
Ja, so. Und dafür, dass man es halt auch vor allem, also das ist glaube ich nichts, was man irgendwie jetzt so 2-3 Mal die Woche macht. So. Aber so einmal die Woche, 2-mal im Monat, 3-mal im Monat, ein bisschen absquashen. Schon ganz witzig.
Absquashen.
Ja.
Okay.
Genau.
Ja.
Ja, also wenn ihr...
Absquashen klang das ganz gut.
Ja. Also wenn ihr da draußen, die ihr das hört und seht, irgendwo Squash in der Nähe habt, ein Squash-Center und euch denkt, ah, mit so Schlägern und Bällen kann ich nie was anfangen, einfach mal ausprobieren. So. Wenn ihr das Geld habt natürlich, ne? Also natürlich ist eine Luxusausgabe, logischerweise, kann sich die nicht leisten. Aber ja, so, ich würde sagen, der normale Büromensch, beim Seelenknechter, Büroangestellte Mensch, kann sich wahrscheinlich schon mal so eine Proberunde Squash leisten, denke ich. Genau. So viel.
Oder Handwerker.
Ja.
Also.
Handwerksjobs sind gut bezahlt.
Ja, meine Schwester verdient mehr als ich.
Ja, ja. Das
als Handwerkerin.
Denke ich mir auch manchmal, einfach mal Tischler, wenn ich mal Tischler geworden wäre und dann jetzt irgendwie Möbel entwerfe für irgendwelche Leute, denen ich dann ganz viel Geld aus der Tasche ziehen kann, die dann irgendwie ihre Villen damit einrichten. Ja. Und das dann umverteilen kann in gute Sachen. Aber naja. Wir sind, wo wir
stattdessen
sind.
Stattdessen machen wir einen Podcast.
Stattdessen machen wir einen Podcast, ja. Und damit ist auch sehr genug mit diesem Podcast. Wir sind am Ende angelangt. Wir haben digital und analog alles gecovert. Wir haben Plattformer gehabt, Roguelites, Kartenspiele in digital, Schlägersport, Wholesomeness in Gaming-Online-Communities, selten heutzutage, aber durchaus vorhanden. Deswegen mit diesem Paket sagen wir, das war's für diese Episode. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne mit eurer Gang und lasst uns bei Apple Podcasts eine Bewertung da. Gerne mit Text, aber auch ohne. Beides nehmen wir gerne. Ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de, auf Blue Sky und auf Instagram gibt es uns zu finden unter lostlevels.de. Christina, wo bist du im Netz unterwegs?
Auf den Plattformen, die du gerade genannt hast, unter @chrissykills oder über Xbox, falls noch jemand Night Rain spielen möchte.
Ja, sehr gut. Natürlich bin ich auch bei Xbox für Night Rain. Im Idealfall kommt in den Discord, droppt euren Xbox-Account dort und dann spielen wir zu dritt Night Rain.
Das wäre toll, ja.
Ja, für mehr, das ist ja quasi, Wholesomeness schon garantiert dann in diesem Kontext. Genau, mich findet ihr, wie gesagt, bei Xbox, aber auch auf Blue Sky und auf Instagram und eigentlich sonst auch überall unter @zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R, Bird, wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer, an dieser Stelle an Pete Lectro für Intro und Outro des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter mitvorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.